Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Szenenapplaus, so nennt man es, wenn das Publikum spontan klatscht, weil ihm eine Darbietung auf der Bühne besonders gut gefallen hat. Szenenapplaus hat am Wochenende auch Gertrud erhalten und so hörte sich das an. Wer Gertrud ist und wofür sie den Applaus erhalten hat, das klären wir im Lauf der Sendung. Außerdem geht es heute bei uns um Corona-Schnelltests und um die Ursachen für das Ende eines prähistorischen Rüsseltiers. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Wenn sich das Klima wandelt auf der Erde, dann verändern sich auch Lebensräume. Zumindest Tiere haben die Möglichkeit, in Gegenden weiterzuziehen, die besser zu ihren Bedürfnissen passen. Dass solche Wanderbewegungen durch Klimaveränderungen aber nicht immer ein gutes Ende finden, das zeigt ein Blick in die Erdgeschichte. Heute erscheint eine Studie im Fachmagazin Nature Communications, die solch einen Fall beschreibt. Den Fall des amerikanischen Mastodons. Das war ein eiszeitliches Rüsseltier. Michael Stang weiß mehr darüber.
Obwohl Mastodons mit Elefanten und Mammuts verwandt sind, hat sich ihre Linie schon früh abgespaltet, und zwar vor rund 26 Millionen Jahren. Ihre größte Verbreitung fanden die wie behaarte Elefanten aussehenden Rüsseltiere in Nordamerika. Während viele eiszeitliche Säugetiere wie Mammuts, Säbelzahnkatzen oder Höhlenbären mittlerweile auch genetisch gut untersucht sind, gab es kaum biomolekulare Analysen der rund 3 Meter hohen und 4,5 Meter langen Mastodons. Das wollte Emil Karpinski ändern. Der Genetiker von der McMaster-Universität im kanadischen Hamilton ging mit seinem Team Klinken putzen, und zwar bei Dutzenden Museen in den USA, Kanada und Mexiko. Ihr Lohn? Zähne und Knochenproben von 122 Mastodons. Im Labor konnten sie von 33 Tieren das ringförmige mitochondriale Genom sequenzieren.
Als wir diesen Datensatz hatten, konnten wir auch Fragestellungen nachgehen, etwa wie es um die genetische Vielfalt einiger dieser Gruppen in verschiedenen Regionen bestellt war. Wir konnten schauen, wann sie wo unterwegs waren. Wir können gut darlegen, dass sich diese Tiere während der wärmeren Zwischeneiszeiten über den ganzen Kontinent verteilten und gen Norden zogen. Wahrscheinlich aber nicht während der Kälteperioden.
Globale Erwärmungen gab es in den vergangenen Millionen Jahren häufiger. Wenn es warm wurde, zogen Mastodons nach Norden, wo sich Wälder und Sumpflandschaften ausbreiteten und es reichlich Futter gab. Diesen Prozess konnten Emil Karpinski und Kollegen mindestens 2-mal nachweisen. Vermutlich passierte es noch häufiger. Erstmals liegt nicht nur ein genetischer Stammbaum der Mastodons vor, sondern anhand der genetischen Verwandtschaft sowie der Datierung und der Herkunft der Proben lassen sich Entwicklungen nachvollziehen, etwa dass der Norden nie lange erfolgreich besiedelt werden konnte.
Es gibt diese großen Wanderungsbewegungen Richtung Norden, aber bei den Tieren dort sehen wir nur eine geringe genetische Vielfalt. Also das, was wir erwarten würden, wenn es sich bei diesen Herden um Familienverbände handelt. Ihre Vielfalt ist im Vergleich zu den Artgenossen der großen Population im Pleistozän sehr gering.
Ausbreiten konnten sich die Tiere im Norden also nicht nachhaltig und nach Süden zurückgekehrt sind sie auch nicht. Offenbar wurden die verschiedenen Populationen auseinandergerissen und waren dann zu kleinteilig verstreut, um überleben zu können. Somit war es ein gradueller, schleichender Aussterbeprozess und kein plötzliches Ereignis.
Die Anzahl der Tiere war definitiv rückläufig. Zuerst gab es sie auf dem gesamten Kontinent. Dann kommt das Eis, das die Hälfte des Kontinents bedeckt. Die Wälder werden weniger und verschwinden. Es gibt also generell weniger Mastodons. Einige werden vielleicht gejagt, dann erholen sich die Bestände nicht mehr wie früher und dann verschwinden sie. Wahrscheinlich war es eine Kombination von Dingen, die in der Summe zum Aussterben führten.
Die genetische Vielfalt kann also schrumpfen, wenn Tiere aufgrund der globalen Erwärmung neue Gebiete erobern müssen. Dann können sie akut bedroht sein. Dieser Prozess, der zum Aussterben der Mastodons vor 11.000 Jahren führte, lässt sich derzeit bei Arten wie Elchen oder Bibern beobachten, warnt Emil Karpinski. Stehen diese Spezies plötzlich zu sehr unter Druck, sind sie weniger widerstandsfähig und können schnell aussterben.
Kanadische Genetiker zeichnen die Wanderroute des Mastodons nach. Über diese Mammutaufgabe berichtete Michael Stang. Elon Musk ist immer für Schlagzeilen gut und am Wochenende hat er die neuesten Fortschritte seiner Firma Neuralink präsentiert. Über 1000 Elektroden belauschten das Gehirn eines Schweins namens Gertrude. Das haben wir zu Beginn der Sendung gehört. Solch eine Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer könnte dabei helfen, eine ganze Reihe von Krankheiten zu heilen, von Blindheit bis zu Depressionen. Gedanken sollen sich mit ihr direkt von Gehirn zu Gehirn senden lassen. So zumindest hat Elon Musk es vollmundig versprochen. Doch was davon ist wirklich realistisch? Darüber wurde heute diskutiert auf einer Pressekonferenz des deutschen Science Media Centers. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat zugehört. Volkert, waren denn die Forscherkollegen von Elon Musk denn auch begeistert?
Ja, also durchmischt von einem Durchbruch wollte da niemand sprechen. Schließlich ist Neuralink nicht das einzige Unternehmen, das an solchen Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer arbeitet. Es gibt ja auch schon etablierte Anwendungen, zum Beispiel Elektroden im Gehirn von Parkinson-Patienten, die helfen, das Zittern zu dämpfen, oder das Cochlea-Implant für taube Personen, das dann das Hören wiederherstellt. Das ist Alltag in den Kliniken. Versuche, Signale aus dem Gehirn selbst auszulesen. Die sind ein bisschen im Hinterlauf, da geht es darum, komplett gelähmten Personen die Steuerung eines Computers oder des Rollstuhls zu ermöglichen. Das ist noch in der Forschungsphase, auch hier in Deutschland. Also so ganz neu ist dieser Ansatz von Neuralink nicht, aber sagt Professor Thomas Steglitz vom Exzellenzcluster Brainlinks, Braintools der Uni Freiburg, technisch war das schon sehr gut umgesetzt und vor allem auch extrem schnell. Das Unternehmen gibt es ja erst ein paar Jahre.
Ja, schauen wir uns mal an, wie funktioniert denn diese Schnittstelle ganz genau, diese Schnittstelle zum Gehirn?
Ja, also dieses System hat drei Elemente. Das erste, das sind sehr feine Kunststofffäden, die Elektroden enthalten. An 1024 Punkten können die dann elektrische Signale der Nerven belauschen und umgekehrt können sie selber auch elektrische Impulse aussenden, um Nerven anzuregen. Also es ist nicht eine Einbahnstraße, das geht hin und her. Das haben bisher nur wenige andere Gruppen erreicht. Und das zweite Element, das ist nun wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Diese Elektroden, die werden nämlich von einem Roboter ins Gehirn, diese Versuchsschweine platziert. Das soll exakter sein, als wenn es ein Chirurg macht. Ob das dann am Ende relevant ist, das kann noch keiner sagen. Das dritte Element von Neuralink, das ist technisch dann wirklich ein Clou. Während die Signale aus dem Gehirn bei anderen Gruppen über Kabel weitergemeldet werden oder doch über ziemlich große implantierte Funkeinheiten, übernimmt das bei Neuralink einen Chip, der ist nur so groß wie eine Münze und der wird wirklich direkt in die Schädeldecke eingesetzt. Dieser Chip, der wertet erstmal die Signale aus, sucht nach diesen Spikes, den Nervenimpulsen, und nur diese Spikes, die sendet er dann per Bluetooth an ein Handy, und das konnten wir vorhin auch hören.
Ich fasse zusammen, nichts sensationell Neues, aber doch technisch gut umgesetzt. Was lässt sich denn nun anfangen mit Neuralink?
Ja, leider noch gar nichts. Und das ist das, was die Experten dann doch etwas enttäuschend fanden. Ja, man kann natürlich hören, wie diese Nerven im Gehirn von Gertrude feuern, aber die entscheidende Hürde, die ist ja die Auswertung solcher Signale aus dem Gehirn. Wie lassen sich die Nervenimpulse sinnvoll interpretieren? Und dazu hat Elon Musk nichts gesagt. Da sind andere wirklich schon weiter. Der Hirnforscher Professor Pascal Fries aus Frankfurt am Main glaubt, dass solche Systeme in Zukunft wirklich viel Potenzial haben, um Menschen zu helfen, die nach einem Unfall oder einem Schlaganfall gelähmt sind. Da wird Neuralink auch eine erste klinische Studie starten. Die ist von den amerikanischen Behörden, von der FDA auch schon genehmigt worden. Da geht es erstmal um die Sicherheit dieses Systems und perspektivisch will dann Elon Musk mit diesen Signalen auch einen Rollstuhl zum Beispiel steuern. Und dafür braucht er aber nicht wirklich Gedanken zu lesen. Da geht es ja um grobe Informationen. Will der Patient nach rechts, will er nach links? Aber im Laufe der Jahre will Elon Musk dann wirklich eine ganze Panel von Gehirnkrankheiten bis hin zu Depressionen, zu Schmerzzuständen und so weiter angehen. Und da haben die Experten den Eindruck, da geht er doch sehr ingenieurmäßig ran und unterschätzt die biologische Komplexität des Gehirns. Und diese Vorstellung, per Neuralink das Gedächtnis herunterzuladen oder einen Text einfach nur in Gedanken zu diktieren, den halten sie vorerst für Science Fiction. Zumal hier geht es ja wirklich um Eingriffe ins Gehirn. Das bringt immer Gefahren mit sich. Das sollte man nicht nur zum Spaß machen.
Vielen Dank, Volkert Wildermuth. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bis Ende September einen Corona-Schnelltest auf den Markt bringen will. Ein Test, der innerhalb von 15 Minuten feststellt, ob ein Mensch infiziert ist oder eben nicht. Es handelt sich um einen Antigentest, also auf den Erreger selbst. Und es ist zu erwarten, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch andere Hersteller ihre eigene Version eines Schnelltests anbieten werden. Wie können diese Nachweise uns in der aktuellen Situation helfen? Das wollte ich wissen von Bernhard Schermer. Er ist Professor am Universitätsklinikum Köln und er entwickelt selbst gerade einen Corona-Test. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wo liegt denn der große Vorteil solcher Schnelltests im Allgemeinen?
Ein Schnelltest würde dramatisch helfen, letzten Endes zu einer schnellen, direkten Entscheidung zu kommen, wie ein weiteres Vorgehen aussehen kann für den Einzelnen, der getestet wurde. Das kann sein im Krankenhaus, wenn es um die Verlegung von Patienten auf spezielle Stationen geht. Das kann aber auch sein bei der Frage, ob zum Beispiel ein Kollege, eine Kollegin den Dienst antreten kann oder nicht. Genauso wie es den Eintritt in ein Stadion oder alle möglichen anderen gesellschaftlichen Bereiche betreffen kann.
Wie funktioniert das denn genau? Müssen immer noch Fachleute im Labor solch einen Schnelltest durchführen oder gleicht das eher einem Schwangerschaftstest?
Das Ziel wäre natürlich, so ein Format zu bekommen wie einen Schwangerschaftstest, also quasi ein Point-of-Care-Test, wie man da auf Englisch sagt. Das heißt, dass man eben kein großes Labor mehr braucht und auch, dass das ganze Handling dieses Tests so vereinfacht ist, dass das fehlerfrei letztlich überall durchgeführt werden kann. Ein kritischer Punkt ist allerdings wahrscheinlich die Entnahme des Abstrichs momentan noch, die einfach schwierig ist, sich vorzustellen, dass das jeder Einzelne bei sich selber macht.
Der Goldstandard bisher ist ja der PCR-Test, der im Labor durchgeführt werden muss, sehr aufwendig, der aber andererseits auch sehr verlässliche Ergebnisse liefert. Welche Rolle spielt denn die Empfindlichkeit solch eines Schnelltests, also wie gut er reagiert auf möglicherweise vorhandene Viren oder Viren-RNA?
Auch das ist eine sehr gute Frage. Die Empfindlichkeit von dem momentanen Schnelltest, an dem wir zum Beispiel arbeiten, die ist noch nicht so hoch wie die diagnostische qPCR. Wobei natürlich der Standard dieser diagnostischen qPCR extrem hoch liegt, muss man sagen. Aber mit der qPCR weise ich quasi kleinste Mengen von RNA von dem Erreger im Patientenmaterial nach. Das gibt einem nicht unbedingt die Information, ob dieser Patient tatsächlich ansteckend ist oder nicht. Und da gibt es mittlerweile erste Hinweise, dass die Tatsache, ob jemand ansteckend ist oder nicht, dass man das auch aus der diagnostischen qPCR ablesen kann. Das heißt, dass die PCRs, die viel Virus nachweisen, eben den Rückschluss zulassen, dass der Patient tatsächlich infektiös ist, während wahrscheinlich viele Resultate da auch positiv werden, bei denen vielleicht keine Infektiosität besteht.
Der Erfolg eines Schnelltests dürfte ja wohl auch von seinem Preis abhängig sein. Die Rede war ja auch schon bereits von einem 1-Dollar-Test, der also so preiswert ist, dass er, wie Sie schon sagten, in bestimmten Situationen, etwa bei Großveranstaltungen, in ganzer Breite eingesetzt werden kann oder auch einfach sehr häufig, wie etwa in Schulen oder Pflegeheimen. Glauben Sie denn, dass es möglich ist, so eine kostengünstige Nachweismethode anzubieten?
Ich glaube ja, das wird möglich sein. Wenn ich wieder auf unseren Test Bezug nehme, da sind wir momentan bei der Chemie, die wir verwenden, bei irgendwo zwischen 1 und 2 Euro bereits.
Und damit wäre es möglich, sehr häufig zu testen und das wäre wahrscheinlich wichtiger als eine sehr hohe Verlässlichkeit des Tests.
Ja, das ist zumindest das, was viele Virologen sagen. Und das scheint tatsächlich so zu sein, dass einfach die Häufigkeit dieser Tests eine wesentliche Rolle spielt. Auch da sehe ich wieder eher das Limit, dass natürlich man dann auch von häufigen Abstrichen spricht. Man könnte natürlich versuchen, Daten zu bekommen, inwieweit das beispielsweise auch aus Speichel möglich ist oder eben Patienten gurgeln zu lassen. Auch das wird ja momentan an einigen Orten gemacht, dass man einfach vielleicht noch die Probenentnahme vereinfachen kann und für den Probanden sozusagen angenehmer machen kann.
Sagt Professor Bernhard Schermer von der Uniklinik Köln, wo er einen Corona-Schnelltest entwickelt. Neodym ist ein Element aus der Gruppe der seltenen Erdmetalle. Verwendet wird es als Bestandteil von Legierungen in starken Permanentmagneten, wie sie zum Beispiel in bestimmten Windenergieanlagen verbaut werden. Windenergie ist ja eigentlich eine saubere Energiequelle, aber der Abbau von Neodymerz kann schmutzig sein. und zum Beispiel die Biodiversität gefährden. Im Fachmagazin Nature Communications nehmen heute Wissenschaftler aus Australien eine Reihe von Rohstoffen unter die Lupe, die für die erneuerbaren Energien gebraucht werden, und blicken auf die negativen Auswirkungen des Bergbaus in Gegenden mit einer großen biologischen Vielfalt. Ein Beitrag von Volker Mrasek.
Die Studie der Australier ist zunächst mal eine Bestandsaufnahme. Demnach gibt es weltweit über 60.000 Bergwerke, in denen Rohstoffe gewonnen werden, wurden oder demnächst abgebaut werden sollen. 15% von ihnen beeinträchtigten Naturschutzgebiete oder besonders artenreiche Zonen, so die Forscher. Dabei gehen sie davon aus, dass sich die Abbaustätten in einem Umkreis von 50 Kilometern auf die Umwelt auswirken. Das klingt übertrieben, sei aber berechtigt, sagt Laura Sonter, Umweltwissenschaftlerin an der Universität von Queensland in Brisbane.
Und um die Abbaustätten entsteht eine ausgedehnte Infrastruktur, die für ihren Betrieb nötig ist. Es werden Straßen gebaut und die ermöglichen dann noch andere Formen der Landnutzung in der weiteren Umgebung. Bei Studien in Brasilien haben wir gesehen, dass sich Minen noch in 70 Kilometern Entfernung negativ auf die Biodiversität auswirken können.
Sonter und ihre Kollegen fürchten, dass solche Effekte noch zunehmen durch den Ausbau erneuerbarer Energieträger. Von klimaschädlichen fossilen Kraftwerken auf Windturbinen und Solaranlagen umzusteigen sei zwar unerlässlich, aber auch der Aufbau eines regenerativen Energiesystems verschlinge Unmengen von Rohstoffen, die der Bergbau liefern müsse.
Unsere Analyse zeigt, dass in über 80% der Abbaustätten Materialien gewonnen werden, auf die erneuerbare Energieträger heute angewiesen sind. Die Weltbank nennt hier 31 verschiedene Metalle. Darunter sind Dinge wie Eisen, Kupfer und Aluminium, die schon lange produziert werden. Aber auch Metalle, die man bisher nicht so häufig abbaut. Kobalt, Lithium oder seltene Erden etwa. Die braucht man zum Beispiel für die Magnete in Windturbinen.
Erst im Mai stellte die Weltbank dazu einen neuen Bericht vor. Zwei seiner Kernaussagen: Regenerative Energieträger werden mehr als 3 Milliarden Tonnen Minerale und Metalle für ihren Ausbau beanspruchen. Und der Bedarf an Kobalt und Lithium könnte sich in den nächsten 30 Jahren verfünffachen.
Eine der weltweit größten Lagerstätten von Lithium befindet sich in Bolivien, in einem großen Salzbecken. Bisher ist es vom Rohstoffabbau fast unberührt. Der Druck, solche Gegenden zu erschließen, wird zunehmen.
Sie sei besorgt, sagt Laura Sonter, weil der Abbau von Mineralen und Metallen bisher kein Thema sei, wenn es um den Schutz von Biodiversität gehe. Auch nicht in den Diskussionen um einen neuen Strategieplan der Vereinten Nationen für die Zeit nach 2020.
Was jetzt dringend nötig ist, wir müssen den Artenbestand in den schützenswerten Gebieten bestimmen, die am stärksten durch Ausbaupläne gefährdet sind. Und dann müssen wir strikte Regelungen einführen, um sicherzustellen, dass der Bergbau für den nötigen Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger der Biodiversität nicht zusätzlich schadet.
Wobei man ergänzen kann, auch der traditionelle Kohlebergbau stößt verstärkt in ökologisch sensible Gebiete vor. Neue Minen entstehen zum Beispiel in der russischen und der nordamerikanischen Arktis.
Ein Beitrag von Volker Mrasek war das, und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Magdalena Schmude.
Zwei massereiche schwarze Löcher sind zu einem gigantischen Objekt verschmolzen. Das dabei neu entstandene schwarze Loch hat eine Masse von 142 Sonnenmassen und ist damit das erste aus dem sogenannten mittleren Massenbereich, das jemals beobachtet wurde. Der mittlere Massenbereich gilt als Zwischenstufe zwischen den stellaren schwarzen Löchern, die durch die Explosion eines Sterns entstehen, und den supermassereichen schwarzen Löchern im Zentrum von Galaxien. Die Verschmelzung fand vor rund 7 Milliarden Jahren in einer Entfernung von 16 Milliarden Lichtjahren zur Erde statt. Die zugehörigen Gravitationswellen wurden bereits im Mai 2019 von den Observatorien LIGO in den USA und Virgo in Italien aufgezeichnet. Die Artikel, die die Messungen beschreiben, sind jetzt in den Fachjournalen Physical Review Letters und Astrophysical Journal Letters erschienen. Gesichtsschilder schützen weniger effektiv vor der Weitergabe von SARS-CoV-2 als Gesichtsmasken. Auch Masken mit Ventil halten infektiöse Tröpfchen schlechter zurück. Das haben US-amerikanische Wissenschaftler gezeigt. Mit einer Puppe ahmten sie Husten und Niesen nach und verfolgten anschließend die Verbreitung der dabei entstandenen Flüssigkeitströpfchen. Laserlicht machte die ausgestoßenen Teilchen in einem dunklen Raum sichtbar. Das Ergebnis? Zwar blockten die Gesichtsschilder zunächst die Vorwärtsbewegung der Teilchen, doch dann verteilten sich die Tröpfchen um den Schild herum im Raum. Bei Masken mit Ventil werden die Tröpfchen ebenfalls nicht zurückgehalten, weil nur die einströmende, nicht aber die ausströmende Luft gefiltert wird. Die Studie ist im Fachjournal Physics of Fluids erschienen. Die Gletscherseen weltweit wachsen. Zwischen 1990 und 2015 nahmen Anzahl und Fläche der Gletscherseen um 50% zu. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsteam aus Kanada und den USA in der Fachzeitschrift Nature Climate Change. Als Grund dafür nennen die Wissenschaftler die Gletscherschmelze und die Klimaerwärmung. Besonders schnell war die Zunahme in Skandinavien, Russland und Island, wo relativ kleine Gletscherseen liegen. Die größten Gletscherseen in Patagonien und Alaska wuchsen dagegen langsamer. Für die Studie hatten die Wissenschaftler mehr als 250.000 Satellitenbilder ausgewertet. Insgesamt bedecken die untersuchten gut 14.000 Gletscherseen eine Gesamtfläche von etwa 9.000 Quadratkilometern. Sie enthalten zusammen eine Wassermenge von mehr als 156 Kubikkilometern. Forschende entwickeln schalldurchlässiges Glas. Durch kleine runde Aussparungen in einer massiven Glasscheibe, in die wiederum dünnere Glasscheiben eingefügt werden, können Töne in einem bestimmten Wellenlängenbereich transportiert werden. Das berichten chinesische Wissenschaftler in den Applied Physics Letters. Während die Töne das Glas durchdringen können, wird der Luftstrom zurückgehalten, schreiben die Forschenden. Das schalldurchlässige Glas könnte deshalb an Orten eingesetzt werden, wo Glasscheiben zum Schutz nötig sind, aber gleichzeitig Gespräche geführt werden, zum Beispiel an Bankschaltern oder im Empfangsbereich von Krankenhäusern. Mehr Nahrung lässt Seeanemonen mehr Tentakel wachsen. Diesen Zusammenhang haben Forschende vom EMBL in Heidelberg entdeckt. Die Zahl der Arme hängt also nicht allein von genetischen Vorgaben ab wie bei anderen Tieren, sondern auch von den aktuellen Umweltbedingungen, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Communications. Steht den Seeanemonen mehr Nahrung zur Verfügung, werden in bestimmten Muskelzellen andere Gene abgelesen als bei einem schlechten Nahrungsangebot. Das veränderte Genexpressionsmuster führt dann zur Entstehung eines zusätzlichen Arms. Damit ähnelt das Wachstum von Seeanemonen mehr dem von Pflanzen oder Bäumen, schlussfolgern die Wissenschaftler.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen von Magdalena Schmude. Und unser täglicher Blick in die Sterne schaut heute auf eine irdische Technologie, die aber irgendwann in Zukunft einmal auf dem Mond sehr nützlich sein könnte.
Sternzeit. 2. September. Ein 3D-Drucker für Mondstaub. Ein nächstes großes Ziel der bemannten Raumfahrt ist die Errichtung einer dauerhaft bewohnten Forschungsstation auf dem Mond. Auch in Deutschland wird daran gearbeitet, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Im Rahmen des Projektes Moonrise, zu Deutsch Mondaufgang, wurden vom Laserzentrum Hannover zusammen mit dem Institut für Raumfahrtsysteme der TU Braunschweig Schmelzversuche von synthetisch hergestelltem Mondstaub durchgeführt. Dabei ließ sich zeigen, dass der überall auf der Mondoberfläche vorhandene Mondstaub als Werkstoff zur Weiterverarbeitung in 3D-Druckern geeignet ist. Um die Schmelzversuche unter möglichst realistischen Randbedingungen vornehmen zu können, musste neben dem Vakuum des Weltraums auch die vergleichsweise geringe Schwerkraft an der Mondoberfläche einbezogen werden. Dazu wurde erstmals der neu errichtete Einstein-Elevator der Leibniz-Universität Hannover genutzt. Dabei handelt es sich um eine Art Fallturm der zweiten Generation, bei dem Beschleunigung und Rückfall der Versuchsgondel kontrolliert gesteuert werden können. Im freien Fall wird so eine wenige Sekunden lange Schwerelosigkeit erreicht, bei entsprechend gebremstem Fall dagegen eine beliebig wählbare Stärke der Schwerkraft, also etwa wie auf dem Mond oder dem Mars. Das Ergebnis der Versuche ist vielversprechend. Jetzt muss das System nur noch im Rahmen einer zukünftigen Mondmission erprobt werden. Mit einem solchen 3D-Druckverfahren ließen sich Bauteile für eine Mondstation kostengünstig vor Ort produzieren.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Schwerpunktthema dann mobil mit dem Auto, unter anderem zur Frage, ob der Diesel denn überhaupt noch eine Zukunft hat.